Ich hatte Glück in meinem Leben, ich habe gearbeitet und habe Freude gehabt und bin stolz. Ich meine, wenn ich zurücklege, 50 Jahre, ist schon eine Zeit.
Es ist eine lange Zeit und das macht mich auch stolz, zu sehen, was mein Vater alles aufgebaut hat und was ich weiterführen durfte.
Mein grösster Wunsch, dass er das Geschäft einmal übernimmt, ist in Erfüllung gegangen. Bin ich sehr, sehr stolz und glücklich, dass er den Schritt gemacht hat.
Grüezi miteinander. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu dieser dritten Ausgabe unserer Sommerserie über Lugano, über das Tessin und all seine Facetten. Lieber Christoph Bürgerli, wo sind wir hier heute? Was ist das Gebäude hinter uns? Um was geht die dritte Folge dieser Sommerserie über Lugano?
Grüezi miteinander. Hinter uns befindet sich das Municipio, das Rathaus von Lugano, das eine imposante Geschichte aufweist. Wir befinden uns hier an der Piazza della Riforma inmitten der Altstadt von Lugano.
Es ist das Rathaus. Ist es immer noch quasi Sitz der Regierung, des Parlaments oder was findet hier drin statt hinter uns?
In der Tat, es ist der Sitz der Stadtregierung, nicht mehr der Kantonsregierung, aber die Stadtregierung, die siebenköpfige, tagt hier. Ebenso das 60-köpfige Parlament, also die Legislative von Lugano, ist in diesem Gebäude jeweils tagend.
Wann wurde das Rathaus gebaut und wer ist dafür verantwortlich?
Das Rathaus wurde anstelle eines Vorgängerbaus, nämlich der Residenz des Bischofs von Como, erbaut. Dieser Vorgängerbau stammt aus dem Jahr 1346. Der wurde aber mitsamt einer kleinen Kirche weggeräumt gewissermaßen und musste Platz machen diesem neuen Rathaus, das in den Jahren 1843 und 1844 errichtet wurde, also in erstaunlicher Geschwindigkeit für einen doch sehr, sehr stattlichen und repräsentativen Bau mit einem quadratischen Grundriss, und in der Mitte dieses Baus befindet sich ein hübscher Innenhof.
War eine hochinteressante Zeit damals in der Schweiz, Bundesstaatsgründung wenige Jahre später. Was war hier in Lugano? Ja, was war hier damals für eine Zeit? Hat man da auch etwas gespürt? Ein Umbruch, Bundesstaatsgründung, war das ein Thema?
Das war durchaus ein Thema, denn das Tessin wurde zum vollwertigen Kanton der Schweiz im Jahr 1803, hatte dann allerdings 1815 eine restaurative Kantonsverfassung, also doch wieder eher rückwärts gewandt, das Konservative betonend, wie in der ganzen Schweiz diese Periode restaurativ war, und diese 1840er Jahre, in denen dieser Bau entstand, waren doch Jahre des Aufbruchs, des liberalen, des freiheitlichen Aufbruchs hin zu einem modernen Bundesstaat. Und wir sehen auch, dass ein gewisser Stolz hier doch auch in Architektur gegossen ist. Wir sehen allegorische Figuren, die da eben die Freiheit, auch die Religion und natürlich die Stärke verkörpern sollen. Die Inschrift lautet, dass die Bürger von Lugano diesen Bau bezahlt haben. Das war auch so. Auch wenn dann periodisch die Tessiner Regierung hier drin getagt hat, immer dann, wenn eben Lugano Regierungssitz war, da hat man abgewechselt zwischen Lugano, Locarno und Bellinzona. In den 1870er Jahren ist dann Bellinzona zur ständigen Hauptstadt, zum ständigen Hauptort geworden.
Was war die Rolle des Tessins, vielleicht auch von Lugano, für die Bundesstaatsgründung 1848?
Das Tessin hatte damals seit den 1830er Jahren eine liberale, eine freisinnige Mehrheit und hat entsprechend auch sich für den Bundesstaat eingesetzt. Das ist nicht selbstverständlich, zeigt aber eben auch, dass man nicht vereinfacht sagen kann, es waren Reformierte gegen Katholiken. Nein, auch die katholischen Liberalen haben mitgewirkt bei dieser Bundesstaatsgründung. Die Tessiner waren auf Seiten der eidgenössischen Truppen im Sonderbundskrieg, also nicht auf Seiten des katholisch-konservativen Sonderbunds. Sie haben so mit wechselndem Glück gekämpft. Sie wurden dann auch zurückgedrängt am Gotthard. Die Urschweizer haben da einen Sieg errungen. Aber letztendlich haben sich eben doch die eidgenössischen Truppen durchgesetzt. Und das Tessin gehörte gewissermaßen zu den Siegerkantonen damals.
Gab es Vordenker auf Seiten des Tessins für diese liberale Schweiz, italienisch sprechende Persönlichkeit, die zu dieser Zeit herausragten?
Durchaus, da wäre zu nennen der erste Tessiner Bundesrat, der bereits 1848 in den Bundesrat einziehen konnte. Heißt also, dass man die italienischsprachige Schweiz von Anfang an zu integrieren versuchte in diesen Bundesstaat. Das war ein Politiker namens Francini. Wir werden von Francini dann noch in einer Meilensteinsendung sprechen. Das war ein ganz wichtiger Mann in den 1830er und 40er Jahren, der eben für den Liberalismus, wenn auch in seiner Person für einen gemäßigten Liberalismus eingetreten ist und über die Grenzen des Tessins große Achtung genoss in der übrigen Schweiz, vor allem als Statistiker. Dann war Giovanni Battista Bioda aus einem Doganeser Geschlecht stammend, auch ein wichtiger, freisinniger Politiker, der dann die Nachfolge von Francini antrat als Bundesrat. Also die prägenden Figuren waren damals auf der liberalen Seite.
Wie hat sich der politische Kanton Tessin, Lugano, über die Jahre entwickelt? Was ist da bemerkenswert, erwähnenswert?
Im 19. Jahrhundert sind die Parteikämpfe hier in Tessin außerordentlich heftig. Das heißt, die Konservativen, die eben auch sehr kirchlich gesinnt waren, sind den Liberalen in großer Feindschaft gegenüber gestanden. Erschwerend kam dazu, dass die jeweils Regierenden versuchten, auch mit allerhand Manipulationen und Tricks und Wahlkreiseinteilungen die jeweils andere Partei zu benachteiligen. So eben geschehen in den 1870er Jahren durch die vorherrschenden Konservativen, die eben die Wahlkreise so einteilten, dass die Liberalen keinerlei Chancen hatten. Und so kam es denn zu gewaltigen Unruhen, eigentlich erstmals wieder zu größeren, seit damals 1798 die Tessiner zur Schweiz wollten unter dem Motto Liberi e Svizzeri und sich damals auch durchgesetzt haben gegen jene Kräfte, die sich der Cisalpinischen Republik, den Franzosen gewissermaßen anschließen wollten. Jetzt kommt es erneut zu ganz großen Unruhen, beispielsweise bei Wahlen in Stabio im Jahr 1876. Da gab es 3 Tote, also wirkliche Todesopfer durch diese Wahlkämpfe. Und es mussten zeitweise immer wieder eidgenössische Truppen über den Gotthard, später dann durch den Gotthard hindurch für Ordnung sorgen. Also es kamen dann Kommissäre, eidgenössische, die eben hier wieder die Unruhen besänftigen mussten und die Gemüter etwas abkühlten. Und ebenfalls ein ganz großes Ereignis war 1890. Damals herrschten auch die Konservativen. Und die Liberalen waren so erbittert über die Wahlkreiseinteilung und weil man auch nicht vorwärts machte bei Reformen, etwa bei der Volkswahl der Regierungsräte und anderen demokratischen Fortschritten, dass man zu einem Putsch griff, dass man das Zeughaus überfiel in Bellinzona und dann auch das dortige Regierungsgebäude und ein Regierungsrat der Konservativen wurde tatsächlich erschossen. Und in diesem Jahr 1890 kamen auch dann eidgenössische Truppen, damals bereits durch den Gotthard per Eisenbahn, die in Bellinzona wieder für Ruhe und Ordnung sorgen mussten, unter dem Aargauer Oberst und Nationalrat Künzli, der da eben für Ruhe sorgen musste. Und später hat man dann allerdings einen Kompromiss gefunden, sodass das Tessin dann ab dem ausgehenden 19. Jahrhundert doch politisch in ruhigere Bahnen kam.
Das ist ja wahnsinnig. Wer hat diese Gemüter abgekühlt? Was war da? Wie war das möglich?
Es wurden dann Kompromisse erzielt, insofern als von eidgenössischer Seite her gesagt wurde, versucht es doch zusammen, macht doch eine Konkordanzregierung. Man hat auch die Verfassung entsprechend angepasst, dass es eine gerechte Verteilung gab der Sitze, dass also nicht irgendwie Wahlmanipulationen vorkommen konnten, geschweige denn gewaltsame Auseinandersetzungen. Und so ist dann eigentlich das Tessin zur Vorkämpferin oder zur Vorläuferin geworden der schweizerischen Konkordanz, wie sie sich dann durchsetzte. Auch das Proporzwahlrecht in die Regierung hat viel zur Beruhigung beigetragen, indem eben die jeweilige Minderheit nicht einfach null Sitze hatte, sondern gemäß ihrer Stärke auch in den Parlamenten und in der Regierung vertreten waren.
Wer waren da die entscheidenden Personen, die für diese besänftigenden Ideen gesorgt haben?
Das waren schon vor allem der Bundesrat und es waren dann auch diese eidgenössischen Repräsentanten. Unruhen gab es bereits im Zuge des Sonderbundskriegs. Auch damals mussten bereits Repräsentanten hierher kommen, um eben die Gemüter etwas zu besänftigen. In der übrigen Schweiz wurde natürlich gesagt, die Emotionen der Tessiner sind halt nun einfach etwas, sagen wir mal, vollblütiger und etwas temperamentvoller als die etwas langsameren und vielleicht auch etwas ruhigeren und gemäßigteren Deutschschweizer, aber das waren vielfach auch Vorurteile in der Tat, aber hier waren die Parteienkämpfe ganz besonders heftig im 19. Jahrhundert.
War das in der Folge dann ruhiger, gesitteter, nicht mehr so hitzig wie Ende des 19. Jahrhunderts? Wie lief das weiter?
Es war dann eindeutig ruhiger, vor allem hier in Lugano. Da ist zu sagen, dass Lugano immer ein liberaler Mittelpunkt war. Also Lugano war immer liberal letztlich beherrscht, hatte hier eine satte liberale Mehrheit. Das ist für Locarno auch teilweise der Fall. In Bellinzona und im oberen Kantonsteil sah es dann wieder anders aus. Da waren vor allem die Konservativen stark, aber auch hier unten im Sotto Ceneri in den etwas abgelegeneren Gebieten war auch der Einfluss der Geistlichkeit, der katholischen Pfarrer natürlich größer. Und die haben durchaus noch von der Kanzel politisiert. Aber es kam dann in ruhigere Bahnen und Lugano war, wie ich gesagt habe, wirklich immer eine liberale Zentrale.
Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg. Was war da in Lugano? Wie hat man da reagiert? Was hat da die Menschen umgetrieben?
Das Tessin war natürlich Grenzgebiet und man hatte einerseits eine gewisse Minderheit, die mit dem italienischen Duce sympathisiert hat. Das waren aber erstaunlich wenige dann in den 20er, 30er und 40er Jahren, auch wenn der Duce zum Teil unmissverständlich gedroht hat, er wolle diese italienischsprachigen Schweizer Teile erobern, vor allem dann, als die Schweiz mitmachen musste bei den Boykottmaßnahmen im Zuge des Völkerbunds. Und das war natürlich undenkbar, dass man beim Nachbarland eben Wirtschaftssanktionen einführt, bei einem mächtigen Staat wie Italien. Und es ist dann der Schweiz gelungen, wieder zur umfassenden, integralen Neutralität zurückzukehren im Jahr 1938. Und zwar unter dem gleichen Tessiner Bundesrat, der damals den Völkerbund-Beitritt massiv propagiert hat im Jahr 1920. Das war der konservative Giuseppe Motta. Ein großer Staatsmann, ein beliebter Staatsmann, auch in der Deutschschweiz beliebt, international auch ein Mann von großem Format.
War er aus Lugano oder woher stammt Motta?
Nein, er ist aus der Gegend von Bellinzona, wo eben viele Konservative damals lebten. Auch spätere konservative Bundesräte kamen eher aus der Region Bellinzona. Das ist etwas speziell regional hier, dass eben doch die Region eine gewisse Rolle spielt, welche Partei man wählt.
Lugano im 20. Jahrhundert, blieb Lugano diese Stadt, diese Wirtschaftsmetropole, der liberale Leuchtturm der Region oder wie hat sich diese Stadt verändert?
Auch im 20. Jahrhundert ist die Freisinnig-Demokratische Partei oder die Liberal-Radikalen eine ganz wichtige Kraft hier mit Mehrheiten in den Parlamenten und in der Regierung. 2004 hat es eine größere Eingemeindung gegeben. Heute hat Lugano 65.000 Einwohner, also eine stattliche Zahl. Und regiert wird Lugano, die Stadt und auch die umliegenden Orte, die zur Stadt gehören, durch einen 7-köpfigen Stadtrat, ein 60-köpfiges Parlament. Im Stadtrat gegenwärtig ein Präsident, der Vertreter ist der Lega, die Gegner sagen eine rechtspopulistische Partei. Sie hat zwei Vertreter in der Stadtregierung, ebenfalls zwei von den Freisinnigen. Je ein Vertreter haben die SVP, die Mittepartei und die SP. So sieht die Zusammensetzung aus. Und vielleicht ist zu sagen, dass Lugano die einzige größere Schweizer Stadt ist, die noch immer bürgerlich regiert wird. Jedenfalls bis vor kurzem war es so. Jetzt hat auch Winterthur einen freisinnigen Stadtpräsidenten bekommen.
Und ich glaube auch Thun. Thun hat, glaube ich, auch eine SVP-Stadtpräsidentin.
Das ist wahr. Wenn man Thun auch zu den größeren Orten zählt, ist Thun ebenfalls SVP-regiert. Stimmt.
Wie ist es möglich, dass hier in Lugano eine bürgerliche Regierung im Amt ist, währenddem in der restlichen Schweiz, in den urbanen Zentren eigentlich rot-grün dominiert? Was macht denn, oder was ist da die Eigenheit hier in Lugano und im Tessin?
Es ist interessant, offenbar ist eben doch die Wirtschaft so stark, dass hier sich die bürgerlichen Parteien durchsetzen können. Natürlich gibt es auch von der Lega durchaus Konzessionen ans linke Gedankengut, gewisse soziale oder sozialistische Ideen, die dann einfließen und die beliebt sind bei der Bevölkerung. Aber letztlich ist es doch eine wirtschaftsnahe Bevölkerung, die noch immer hier ansässig ist und relativ wenig Verwaltung. Natürlich hat es gerade im Gesundheitswesen auch sehr viele Stellen, die dann wahrscheinlich eher sozialdemokratisch wählen. Es ist aber doch so, dass eine bürgerliche Mehrheit immer noch hier das Zepter in den Händen hält.
Und warum funktioniert eine solche Regierung eben besser als eine linke Regierung?
Es ist natürlich so, dass die Wirtschaft eine große Rolle spielt, tiefe Steuern natürlich, nicht allzu viele Gesetze, etwas Freiheit und Selbstverantwortung, und das ist günstig für eine Stadt wie Lugano. Sie hat auch gelitten, speziell im Finanzsektor. Sie hat natürlich früher enorm profitiert vom Bankkundengeheimnis. Man muss auch offen sagen, dass hier viele italienische unversteuerte Vermögen verwaltet wurden und so Lugano eben zum drittgrößten Finanzplatz aufsteigen konnte, was es heute noch ist, hinter Zürich und Genf. Also hat Lugano doch eine wichtige Funktion, hat es auch behalten, ein Stück weit nach dem Fall des Bankkundengeheimnisses für Ausländer. Für die Schweizer gilt es ja nach wie vor.
Was macht, oder man muss vielleicht so fragen, meine, ist das vielleicht auch der Tatsache geschuldet, dass, eben, du hast es in der ersten Folge gesagt, Bevölkerung wird immer älter, Überalterung der Gesellschaft, viele Junge zieht es in die Deutschschweiz, man ist quasi durch den Gotthard natürlich abgekapselt, nach Italien möchte man auch nicht. Ist man hier mit dem Bewusstsein stärker vertraut, dass man es eben klug machen muss, politisch geschickt regieren muss, um eben attraktiv zu bleiben, um hier immer noch den Tourismus anzulocken, ein Bijou der Schweiz zu bleiben, oder spielt das eher weniger eine Rolle?
Das spielt sicher eine Rolle. Man will Lugano attraktiv halten. Lugano leidet auch nicht unter einer wahnsinnigen Abwanderung. Im Gegenteil, Lugano ist natürlich die eigentliche Metropole des Tessins, eben auch der Wirtschaftsmotor ein Stück weit. Und diese Rolle wird auch zum Teil kritisch gesehen, das ist klar. Aber die Luganesen möchten das so behalten und wählen darum auch entsprechend.
Ist man hier weniger aufgeregt, ein bisschen nüchterner? Betrachtet man diese ganzen zeitgemäßen Themen ja, ein bisschen mit einem kühleren Gemüt aktuell.
Ich würde jetzt nicht sagen, dass die Tessiner ein massivst kühles Gemüt haben im Allgemeinen. Also es gibt auch hier massive Auseinandersetzungen. Eben gerade als die Lega gegründet wurde, war der Ton ruppig und nicht immer sehr, sehr freundlich. Also da sind dann schon die verschiedenen politischen Ansichten massivst aufeinander getroffen. Mittlerweile hat sich das Klima etwas beruhigt. Die Lega geht zusammen in Bern in der Fraktion mit der SVP. Aber die SVP ist in den letzten Jahren zunehmend erstarkt, natürlich auch auf Kosten der Lega. Auch hier im Rathaus sitzt ein Stadtrat der SVP, ein gewisser Marco Chiesa, den man kennt als ehemaligen schweizerischen Parteipräsidenten.
Was ist die Lega für eine Partei? Warum polarisiert sie so stark? Was ist da... Was ist da die Ursache?
Die Lega hat einen bislang unbekannten Ton in die Tessiner Politik gebracht. Manche würden sagen, zum Schaden der Politik. Sie haben natürlich entsprechende Verfilzungen ein Stück weit aufgedeckt, die hier selbstverständlich waren. Sie waren aber auch nicht immer ganz, ganz sauber übers Nierenstück. Also es gab da durchaus auch gewisse Abweichungen vom Gesetz von einigen Vertretern dieser Lega. Aber wir haben uns in Bern immer gesagt, bei den Legisten wissen wir wenigstens, dass sie vielleicht manchmal etwas schummrig agieren. Bei den ganz brav wirkenden, mit Anzug und Krawatte kommenden freisinnigen CVP-Mitte-Politikern weiß man es auch und ist es vielleicht noch etwas schwerwiegender, aber es sieht nicht danach aus.
Was haben wir noch vergessen über das politische Lugano, über den Kanton Tessin und seine ganze, ja, vielleicht auch politische Entwicklung über die Jahrhunderte, Jahrzehnte?
Ich glaube schon, dass Lugano ein wichtiger politischer Schrittmacher ist hier im Tessin. Wird auch natürlich angezweifelt und bestritten von anderen Städten und Regionen. Aber Lugano ist wichtig, stellt einen rechten Anteil der Bevölkerung, 40% etwa in der Grossregion mit den Agglomerationen. Und das ist nicht ganz neu, denn wir sehen hinter uns dieses doch stattliche Gebäude, zeigt ein gewisses Selbstbewusstsein dieser Luganesi, die da mit einer prachtvollen Fassade auch entsprechend auf sich aufmerksam machen. Die Uhr an der Fassade war übrigens die erste öffentliche Uhr hier in Lugano. Und wenn man genau hinschaut, sieht man auch den Gesslerhut. Also die Befreiungssage ist außerordentlich populär im Tessin, was uns ja nicht wundern muss, denn die Tessiner waren 300 Jahre ein Stück weit unter dem Joch der Eidgenossen und waren dann doch froh, dass sie zum gleichwertigen Kanton aufsteigen konnten und eben gewissermaßen befreit wurden im neuen Bundesstaat und etwas früher bereits durch die Franzosen.
Was weißt du noch über diese Uhr, die erste Uhr auf öffentlichem Grund?
Ich kann dir nicht sagen, wer sie gebaut hat, aber ich weiß, dass sie seit 1844 hier öffentlich schlägt. Und das war natürlich auch ein repräsentatives Zeichen. Das hat die Bewohner hier von Lugano mit Stolz erfüllt und sie wussten, doch, wir haben ein gewisses Selbstbewusstsein, wir sind jemand.
Lieber Christoph, ganz herzlichen Dank für diese Ausführung. Ihnen danken wir ganz herzlich für die Aufmerksamkeit, wünschen Ihnen einen wunderschönen Tag. Wenn Sie sie noch nicht gesehen haben, seien Ihnen die ersten beiden Episoden, die ersten beiden Folgen unserer Sommerspezialserie über Lugano wärmstens empfohlen. Und weiter sehen wir uns in den nächsten beiden Tagen mit weiteren Einblicken zu Lugano, dem Tessin und dieser wirklich wunderschönen Kulisse rund um den Lugansee. Vielen herzlichen Dank und einen schönen Tag.